Willkommen, liebe Leute, zu Der Pirat und das üben wir noch.
Dr. Psycho. Genau. Muss mich damit erstmal identifizieren.
Nicht? Ja, immer schön. Immer mal schön reinstolpern in die Sendung, das ist super. Genau, liebe Leute, wir nehmen das auf. Wir sind jetzt mal einfach der Markus und ich hier auf dem Sofa, wie das so ist beim Dr. Psycho. Ich kann ja nicht anders, auch der Pirat legt sich darnieden, ja, quasi darnieder. Und wir haben einfach mal so den Rundtalk rund um Tod und Sterben heute zum Anfangen.
Ganz genau. Wie gesagt, wir zeichnen den ersten Teil auf und gucken dann, wie es so ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wenn wir Themen ansprechen, die euch berühren, vielleicht, weil wir nicht genau wissen, wohin das Gespräch geht, kann es ja auch immer sein, dass der eine oder die andere sich angesprochen fühlt, getriggert fühlt. Wir können euch hier nicht versorgen, wir können euch hier nicht behandeln. Ich habe auf meinem Profil, aber falls ihr irgendwie Hilfe brauchen solltet, da die Notfall Nummern angegeben. Es soll jetzt auch nicht so mystisch klingen, als ob ihr jetzt alle da Probleme kriegen müsst, aber man kann es nicht ausschließen. Ne? Das wollen wir dazu sagen, weil es ja schon ziemlich berührende Themen sein können und das ist ja auch ein Experiment. Also insofern bitte da dann entsprechend gucken.
Ja, und apropos Experiment, es ist auch für uns ein Experiment, denn wir hatten im Vorfeld eigentlich öfters auch mal die Rückmeldung von Menschen, die gesagt haben, über Tod reden und über Sterben. Und jetzt eigentlich sind wir so eine Woche unterwegs, oder Markus, mit dem Thema?
Ja, kann man sagen.
Und wir haben ein bisschen trainiert, zwar über Tod und Sterben zu reden, aber ja, wir schauen mal, wie es uns damit geht heute.
Also eigentlich ist es ja ehrlich gesagt ziemlich bekloppt, ne, dass wir jetzt gerade damit anfangen. Wenn wir jetzt hier so gemeinsam was planen, warum wählt man sich gerade das Thema Tod und du hast es reingebracht? Und da würde ich dich einfach gerne mal fragen, warum ist denn das für dich gerade so wichtig? Gibt es da irgendeinen Grund?
Na, wie es so ist im Leben, oder? Da poppen so Themen auf. Also ich habe es quasi persönlich wegen meinem Opa, der ist vor 6 Monaten gestorben. Und du sitzt halt so vor einem sterbenden Menschen und den du sehr lieb hast. Und ja, also da hast du es schon mal voll im Feld. Aber jetzt eigentlich war so, also ich denke auch irgendwie täglich eigentlich an ihn. Insofern ist er einfach Begleiter. Aber gleichzeitig poppen irgendwie jetzt gerade so rundherum Menschen auf, die sich über das Thema Gedanken machen und mit mir darüber auch reden möchten und sich mitteilen. Und da ist manchmal der Auslöser einfach das Leben. Und dann, ja, aha, hoppla, der Tod. Genau. Und oder es gibt auch Schicksale, die dann so plötzlich da sind, so mit Suizid oder einfach wie Menschen, die jetzt gehen. Und plötzlich war das Thema halt wie so, sage ich mal, mit 4, 5 Touchpoints voll da.
Okay, und das bewegt dich halt nachhaltig, dass du halt, denkst du noch viel an deinen Opa oder ist das jetzt ein halbes Jahr her oder was hast du gesagt?
Na, täglich. Ja. Okay. Täglich, weil der war mein größter Förderer, das heißt, er hat auch immer gefragt, Florli, sag einmal, wie geht's dann? Und da war immer die Frage hinten, verdienst eher Geld?
Okay.
Das heißt, genau, das war so sein Sorgespruch und der beschäftigt mich jetzt einfach auch, weil weiß nicht, weil ich jetzt gerade neue Wege auch gehe und da halt irgendwie das Thema der Geldflüsse da ist und da denke ich mir immer, der schaut mir aber wahnsinnig über die Schultern, das interessiert ihn, das hat auch immer so interessiert eben. Und ja, deswegen ist er eigentlich täglich da und deswegen eigentlich auch täglich tot, also so.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, dass dein Opa dich immer so ermutigt hat und auch danach geguckt hat, ob du klarkommst.
Ja, und ich ihn, weil er natürlich mit so viel Medienkonsum, wie er sich reingezogen hat, ein leicht düsteres Weltbild gehabt hat. Und wenn ich ihm dann erzählt habe, was wir so machen, hat er gemerkt, aha, ist ja nicht so schlimm.
Also der hat ein düsteres Weltbild gehabt und was hat dich daran getröstet? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Ja, mich nicht, ich habe ihn getröstet. Das heißt, das war so ein Deal. Oder? Er hat mich ermutigt, dass ich da schon auch immer wieder gut hinschaue auf das gute Leben quasi und dass ich mich darum kümmere. Und ich habe ihm quasi vermittelt, wie gut die Welt sein kann, wenn man mal jetzt nicht Nachrichten schaut. oder über die Nachrichten hinaus. Das war so der Deal. Ja.
Das fehlt, das hat dich daran erinnert, quasi.
Na, mir fehlt nichts. Es war echt, nee. Ich habe noch einmal, er war ja Schreiner und der hatte wahnsinnig große Hände. Riesige. Der konnte Hornissen mit der blanken Hand nicht erschlagen. Und okay, dann ist es halt so beim Sterben. Und ich habe ihn dann vielleicht vorher 3-4 Monate nicht gesehen. Und zack, ja, war der ein kleinerer Mensch. Und die Hände okay, kleiner. Und ich habe dann noch ein Foto gemacht. Ich habe mega Respekt gehabt vor einem Foto von ihm, weil ich ihm den Moment nicht festhalten wollte. Weil ich glaube, das hätte er nicht gewollt. Aber ich habe mir erlaubt, von seinen Händen, die mir immer auch so wichtig waren, weil sie so groß waren, ein Foto zu machen. Und das habe ich dann auch gepostet, wo er dann wirklich gestorben ist. Das war schon krass, weil diese Hände haben mich schon immer beeindruckt auch. Erstens, was er daraus gemacht hat, aus seinem Leben. Und andererseits, am Schluss waren sie eben wirklich nicht mehr so groß. Die waren echt klein. Das hat mir aber auch irgendwie, das war auch versöhnlich, weil es, also weil er dann nicht mehr so übergroß war, oder? Auch der Druck war draußen, weil er war dann so beschäftigt mit quasi da rübergehen irgendwo hin, dass er da so nach innen geschaut hat. Und das heißt, er hat sich zurückgezogen. Und trotzdem war es eigentlich schön, dass ich ihn noch 3 Wochen vorher nochmal sehen konnte.
Ja, ich kenne das auch. Ich habe jetzt gerade so Erinnerungen an meine Großmutter. Mhm. Komisch, wenn du jetzt redest, dann kommen einem irgendwie, ich weiß nicht, aber dann kommen einem die Menschen, die man da verloren hat, irgendwie so in den Kopf. Und vielleicht auch, was hat das Sterben und der Tod selber noch damit zu tun, was mit Veränderung da zusammenhängt, ne? Also wie man sie so im Leben kannte, so habe ich dich jetzt verstanden, dass das so ein kräftiger Mensch ist, ein Schreiner. Du kommst aus Österreich, ne?
Ja, hört man, ja. Na, servus.
Ja, ja. Aber ich liebe das ja, wenn ihr Schweizerdeutsch redet, ne?
Aber das mache ich jetzt nicht.
Nee, das brauchst du nicht. Aber ist schon alles cool. Aber ich finde das, du bist ja so ein bisschen so irgendwie zwischen Österreich und Schweiz.
Ich bin ja zweisprachig, auch mit den wichtigsten Sprachen der Welt.
Also okay.
Ja, also ja, österreichisch, nee, weil Österreich und Schweizerdeutsch, das heißt, ich kann sicher kein Hochdeutsch.
Ja. Aber ich kann dich verstehen, ist alles
gut. Ah, okay.
Ja. Ich rede ja auch eher Norddeutsch, ne?
Ja.
Und was kriegst du auch noch hin, ne? Das
ja nee, das schaffe ich eben nicht dann. Ja, genau. Nee, ja, aber ja, eben, jetzt sag mal, also.
Ja, wenn du kommst aus Österreich und dein Opa ist in Österreich geblieben und du bist aber in die Schweiz gegangen.
Oder? Ja.
Ah, okay. Das heißt, das war auch noch so ein Mensch, der dich an die Heimat erinnert hat.
Jetzt machst du aber ein großes anderes Thema auf, das ist Heimat. Du ja, also schau, ich komme von dort her. Ich bin beim Skifahren, sage ich immer, ist ganz klar, für wen ich bin. Auch bei der WM, was wirklich gar nichts bringt, weil wir kommen ja nie weit. Aber zu Hause oder wirklich heimisch fühle ich mich in der Schweiz, weil da bin ich aufgewachsen, ich kenne die Kultur und die ist durchaus anders. Also und ich mag das auch. Also ich war ja ein Jahr in Wien und ich war noch nie so allein wie in dem Jahr in meiner Heimat.
Okay.
Weil du hast kein Netz.
Aber das ist auch nochmal ein gutes Thema, ne? Heimat, was ist das? Aber ja, genau. Wenn man es jetzt mal überlegt mit den Verstorbenen oder mit den Menschen, die man aus der Heimat hatte.
Ja.
Also wenn ich jetzt so überlege, dann ist ja, also mir geht so ein bisschen gerade nach, ist das mit dem Sterben und mit dem Tod eigentlich so, dass man, das klingt jetzt fies, ich weiß, aber ob man wirklich um den Menschen trauert, der da gegangen ist, oder trauert man mehr um den Verlust, den man davon hatte? Also ist das sozusagen, wenn der, also es kommt ja vielleicht auch drauf an, ob die Menschen da irgendwie jung waren oder alt,
naja,
das hast du ja auch nochmal gesagt, ne? Oder ob sie gelitten haben oder nicht. Und dann ist ja die Frage, ob die Menschen in dieser Art und Weise, wie sie einen ergänzt haben im Leben, zum Beispiel an was erinnert, oder ich kann bei meiner Oma mich zum Beispiel erinnern, meine Oma hat immer gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Selbstwert, du hast ja auch schon gemerkt, dass wir in unserem Selbstwert so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind, wir zwei.
Ah ja?
Aha. Ich glaube schon.
Okay.
Du bist ja mehr so in the face und ich bin ja doch eher so ein bisschen ein schüchterner Typ. Ne?
So über die Schulter bist du eher.
Ja, ich bin ja so ein bisschen gehemmt. Ne?
Ach, und redest du dir ein?
Ja, eben. Und sag ja. Und meine Oma,
ja.
Meine Oma, die hätte jetzt mich ermutigt
ja.
und hätte immer gesagt, Min Jung, mach das so, dass du das Gefühl hast, das reicht aus und mehr als das, was du geben kannst, brauchst du auch nicht zu geben. Die hatte so einen sehr ermutigenden Ton. Ja. Und also das, was man so unter Ahnen versteht, die verstorben sind, die sind ja häufig noch in einem präsent. Man hat ja so innere Objekte, ne? Also von den Menschen, die einen begleitet haben, die wichtig waren. Und das geht mir mit meiner Oma so. Ich weiß, dass ich in so ganz fiesen Situationen, wenn ich so mit mir struggle, dass meine Oma dann irgendwie einen relativ energisch liebevollen Ton hat und mir so einen Arschtritt gibt. Und sagt so, jetzt lass dich aber nicht mal zu sehr hängen jetzt hier und das bleibt ein Arschloch, lass ihn doch links liegen, ist doch gut, lass dich nicht verunsichern. So. Ja. Und da musste ich gerade so dran denken, als du von den großen Händen deines Großvaters erzählt hast.
Ja, weißt, also es, aber ich merke auch, dass es eigentlich die Sachen, die Menschen uns irgendwie ins Hirn brennen, weil sie es entweder oft wiederholen oder weil es große Erlebnisse mit ihnen gibt und so weiter, das ist ja alles auch schon vergangen. Deswegen, also für mich ist echt das mit dem Tod, ich bin ja dann gespannt, wenn es dann so bei meinen Eltern, wie das ist. Also es ist nicht so, ich weine immer wie ein Schlosshund, ja. Also weil, naja, also irgendwie ist das auch ja so im Raum, diese Trauer. Und da gehen ja auch die Menschen verschieden um und die haben ja dann alle auch dieses, also ja, ich weiß nicht, weißt, für mich ist das auch so Schauspiel ein bisschen. Also wir sind ja da dort gestanden, da vorm Sarg und da kommen alle rein mit dieser betretenen Miene, weil das in unserer Kultur halt so ist mit, oh, ja. Und in anderen ist es ja Party, oder? Und, und dann steht man so da und da kommen alle diese Menschen, die dann so traurig sind, irgendwie für mich auch noch und für sich selber. Naja, und dann irgendwann kommt aber so der Moment, den hatte ich dieses Mal gar nicht so bei diesem Ritual eigentlich, sondern das war irgendwie vorher. Also das kommt schon, oder? Also ich habe das Gefühl, ich habe Funktionstest, ist gut, aber dieses Loslassen gelingt mir bei, jetzt habe ich nur Erfahrung mit älteren Menschen oder Großeltern und schon auch mal so die Geschichten mit Suizid von Freunden als Teenie, da war noch so mal so ein Moment.
Ernsthaft? Wow.
Ja. Ja, aber das ist irgendwie, ja, das war auch wie, ja, scheiße, hat er sich entschieden, ja, okay, stehen wir zusammen, stehen wir da, verabschieden uns irgendwie, lasst ihn hochleben und machen unseren Track weiter, weißt du, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da recht easy, oder? Und jetzt aber, okay, so weit, so gut, oder? Irgendwie geht. Jetzt aber, Switch, oder? Die Frau, die Kinder, die eigenen Eltern, oder? Und dann denke ich mir so, okay. Weil es hat auch fast, wenn ich es jetzt so mir überlege, hat es mit Nähe zu tun, oder? Also die Großeltern sind wie, also ja, bei mir jetzt halt auch distanzmäßig am weitesten weg gewesen, so. Die Eltern sind eigentlich die zweitweitesten und dann kommt quasi die eigene Familie, oder? Ja. Hat es mit dem zu tun, dass man irgendwie das so, ja, oder?
Also ich glaube, dass also viele Menschen, also ich kann jetzt nicht nur von mir sprechen, ich habe ja relativ viel mit Menschen auch zu tun, die trauern. Und es gibt ja Menschen, die mit ihrer, also völlig richtig, die gehen völlig unterschiedlich mit ihrer Trauer um. Ich habe schon jüngere Menschen begleitet, die, also auch Ehepaare begleitet, von denen dann ein Partner gestorben ist und die Kinder dann auch Abschied nehmen mussten. Die Kinder zum Teil sehr, sehr, also wunderbar damit umgegangen sind, die eher so in Inseln trauern, die können auch dann tatsächlich wieder zeitweise sehr fröhlich sein, obwohl sie zwischendurch tiefe Trauer empfinden. Die gehen auch kreativer mit Trauer um als wir Erwachsene, glaube ich. Ich glaube, dass wir Erwachsene das große Problem haben, dass wir unsere Gefühle grundsätzlich immer beherrschen wollen, dass wir sie immer in so einen Kanal drücken und dass wir nicht lebendig damit umgehen, sondern dass wir uns immer an bestimmte Regeln halten müssen, was ja auch verständlich ist, wenn du jetzt gerade zum Beispiel die Trauerrituale nimmst oder so. Wobei ich immer sage, wenn man jetzt wirklich um jemanden trauert am Grab, dann kann man auch zum Beispiel unter zerstrittenen Brüdern, wenn man wirklich, also war es bei uns, wenn man wirklich um den oder diejenige trauert, für einen kurzen Moment verbunden sein, auch in der Trauer. Das kann man übrigens auch in der Freude, aber nur, wenn es echt ist. Und ich finde, so ein bisschen, ja, pervers will ich nicht sagen, wie das klingt, aber Trauer ist halt auch eine Möglichkeit der Begegnung.
Okay.
Und das erlebe ich dann bei den Familien, in denen getrauert wird, auch. Ich war ja nun 12 Jahre lang Notarzt und habe ja sehr, sehr viele Menschen leider sterben sehen. Und zum Teil konnte ich was tun, zum Teil auch nicht. Ich hatte zum Glück wenig Kindernotfälle, dass ich also mit Kindern zu tun hatte. Die konnte ich zum Glück jetzt alle retten. Aber bei vielen älteren Menschen ist mir das nicht gelungen. Mhm. Und dann ist ja immer die Frage, was ist Professionalität? Ne? Wie geht man damit um oder worauf lässt man sich ein? Und ich weiß, ich kann mich noch an einige Fälle erinnern, wo plötzlich der Tod eben kam und die Partner, zum Teil von so Ehepaare, die ganz lange miteinander verbracht hatten, nicht damit gerechnet hatten, dass es dann doch kommt. Mhm. Und dann ist das so ein Schock, für den man sehr, glaube ich, sehr sensibel sein muss, auch so als Mensch, der damit umgeht oder als Arzt. Und dann gibt es die Menschen, die wirklich jeden Tag in ihrem Doppelbett aufwachen oder schlafen und den Partner noch suchen. Mhm. Die pathologische Trauer, ne? Wenn das so länger als ein Jahr dauert. Und sagt man so Pi mal Daumen, so grob. Das ist natürlich auch wieder ein Schwachsinn. Es gibt ja keine Zeit der Trauer, aber es gibt schon so Anhaltspunkte dafür, wo es einen nicht loslassen wollen ist. Und es gibt so viele Beispiele, wie Menschen auch gerade, also mit der Frage, was habe ich denn eigentlich verloren oder wen habe ich verloren und was mache ich nun? Was mache ich nun, wenn ich da den oder diejenige nicht mehr habe? Und bei den Älteren, bei den Großeltern und bei den Eltern sind das häufig ja auch, naja, so Berater oder Beraterinnen, ne, im Leben, wie du das auch so schön beschreibst. Sowas, was einen auch erden kann. Also insofern geht mir das schon nach. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich habe meinen Vater und, also meine Eltern sind beide verstorben und meine Großmutter auch. Und ich habe zwei ältere Brüder, die leben noch. Und ich wurde immer als Arzt dann hingeschickt, um zu gucken, ob der Sarg geschlossen werden kann. Also ich musste dann immer hin und da war ich Anfang 20, als meine Oma starb. Und dann musste ich immer gucken, ob man dann die Tote noch so mit offenem Sarg oder mit geschlossenem Sarg. Das fand ich schon ganz schön fies in Nachbetrachtung, als ich mich heute so ein bisschen innerlich drauf eingelassen habe. Mhm. Weil das ja doch eben dieses... Was ist mit dem Leben, was ist raus? Ne? Und wenn du die Menschen so kennst, wie lebendig sie waren und wie sie gesprochen haben, dann ist das schon eine ziemlich harte Nummer. Mhm. Aber es war für mich auch wichtig, diesen Abschied zu haben, ganz ehrlich. Ich finde, die anderen haben was verpasst. Also ich hab dann immer gesagt, hier, mach den Sarg zu. Lieber Bestatter, und ist gut, brauchen wir nicht. So. Ja. Eigentlich habe ich den anderen das da nicht mehr gegönnt, weißt du, dass die dann Abschied nehmen durften. Genau. So schlimm.
Mein war's. Feld hier.
Ja, genau.
Ja. Oh Mann, ja, krass. Also es ist schon auch wieder jetzt spannend, wie nahe du an dem Tod oder an dem Sterben vor allem dran warst. Als Thema war es bei mir da, beim Sterben war ich nie wirklich dabei. Und die Niki hat mir das auch, meine Frau hat mir heute das auch erzählt, weil sie bei ihrem Opa dabei war und sagt, es wäre so wichtig gewesen, das auch mal zu erleben, auch wenn es krass war. Und das ist ja lustig, da habe ich nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Und das ist auch spannend jetzt in der Woche, weil viele eben gesagt haben, ja, Tod ist eigentlich ganz okay, Sterben habe ich aber Respekt oder Angst oder so dieser Prozess des Sterbens, das ist für die Leute scheinbar... nicht so easy, oder sie haben Vorstellungen eben, die sie auch ein bisschen quälen. Und da habe ich gemerkt, nee, also ich habe es voll die romantische Vorstellung, ja.
Vom Tod selber? Oder
vom Sterben eben, von dem Prozess. Also da ist echt so im Sinn von, ich schaue einfach immer mehr in mich rein, bis ich nicht mehr, reinschauen kann und dann sage ich mal Tschüss. So easy. Mhm. Und ich meine, da ist jetzt die Frage, ja gut, okay, was hat das Leben mit mir vor? Also muss das jetzt qualvoll werden oder nicht? Weil das kann ja einfach auch abartig qualvoll sein oder vor allem auch ganz schnell. Und dann zack, oder? Und ich stelle mir es halt so vor, ich werde alt und sterbe dann halt so gemütlich.
Ja, das ist so ein bisschen der Almöhi-Tod, ne? Also das ist, wobei Heidi ja noch dazwischen kam, das wäre ja auch nochmal ein schönes Thema. Aber ich finde ich habe diese romantische Vorstellung nicht. Ich erhoffe mir das natürlich. Also es gibt viele Menschen, die ganz klar sagen, vom Tod haben sie keine Angst, aber vor dem Sterben an sich, vor dem Prozess, vor den Schmerzen, vor dem Abschied nehmen. So, und da habe ich jetzt eben gerade, ich habe ja gedacht, na, hast du das jetzt gewählt, das Thema, weil wir jetzt Corona haben?
Nee, gar nicht.
Das wäre ja nochmal, da sind so ein paar Punkte, wo man sicherlich auch sagen könnte, dass es vielleicht jetzt auch besonders präsent ist. Aber also viele, also erstmal könnte man ja wieder sagen, es ist ja, wenn wir zwei uns hier unterhalten und das Universum gehen, ne, wen interessiert es? Also weil der Tod ist ja im Endeffekt schon so besprochen in der Weltkulturgeschichte, sowohl spirituell als auch rechtlich, juristisch. Aber was ist das, was uns da persönlich dran bewegt? Tröstet es denn doch, wenn man drüber spricht? Und warum reden die Menschen dann noch über den Tod? Und warum ist das so ein, immer noch so ein interessantes Thema, das zugleich tief tabuisiert wird? Ich habe vorhin in einem Raum gesagt, ja, wir haben nachher einen Talk über den Tod. Da war dann kurz Pause. Also so ist
ja,
halt nicht
ja.
so sexy, ne?
Ja, das ist wirklich, ja, ist nicht sexy, genau. Und das finde ich ja gerade wieder geil, oder? Deswegen hatte ich auch Bock drauf, zum Anfang gleich mal ganz unten anfangen. Und habe aber gemerkt, dass es eben für mich überhaupt nicht ganz unten ist, sondern eben, dass es einfach auch super geil viele Facetten hat. Also ich wollte es einfach jetzt die Woche ein bisschen erkunden. Und und ich fand es auch wieder total geil, eigentlich, was die Leute jetzt auf LinkedIn, ich habe mir gedacht, geil, LinkedIn, oder? Das sieht keine Sau, der Tod, ja, da muss man ja einfach immer eben mehr Leads, mehr Umsatz, mehr bla bla. Nee, ja, da waren total schöne Sachen dabei, die mich auch nochmal auf Dinge gebracht haben, wo ich gedacht habe, ah ja, schau da, schau her. Plötzlich hat nämlich einer gesagt, ja, eben, also was ist, wenn jetzt quasi die Eigentümer von der AG sterben und die Kinder minderjährig sind? Weil er hat das gerade regeln müssen, oder? Hast du ja auch gelesen.
Ja.
Und, oho, ja, weißt du, was Nüchternes, so im Sinn von, oh, ja gut, muss man regeln, ja, blöd, aha, habe ich auch nicht.
Aber bei mir kam sofort was anderes da hoch, es kam sofort bei mir hoch, Vermächtnis. Und was ist sozusagen das, was ich übergebe an die nächste Generation? Ich habe zum Beispiel keine Kinder, du hast ja Kinder.
Ja.
Von mir bleibt nichts. Also das ist auch so ein Gefühl. Also eine der tiefsten Ängste, die Menschen mit dem Tod in Verbindung bringen, ist das erstmal das einsame Sterben und dann die Einsamkeit im Nichts. Also es gibt ja also ganz viele Betrachtungen zum Tod, also es gibt auch ganz viele Untersuchungen darüber, was Menschen fantasieren. Und wenn sie eine tiefe Angst davor haben, ist es oftmals nicht das Sterben, also das Sterben an sich ist erstmal angstbesetzt und wenn der Tod dann dieses sich sozusagen auflösen im Nichts. Mal abgesehen davon, dass wir vielleicht mit dem Höllenideal und so, mit dem Ganzen da nicht mehr so unterwegs sind, obwohl ehrlich gesagt bei mir, ich bin christlich erzogen, das auch noch mitschwingt. Mhm. Also es ist, ja, also du als Pirat vielleicht nicht, aber ich bin da schon noch so unter, weiß nicht, was dann kommt. Ne?
Ja, nee, also ja gut, das mit dem, also praktisch die alle Prägungen, die da sind, diese katholischen, nee, ja, da ist wirklich ganz einfach Scheiß drauf, ja. Weil die haben mir nicht geholfen, aber ist auch jetzt nur meine Sicht und die hilft vielleicht für den anderen. Und lustig ist ja, dass man ja immer wieder sagt, also Atheist bin ich auch keiner. Das heißt, im Moment, wo du gerade so ein bisschen denkst, naja, jetzt weiß ich gerade nicht mit wem reden, rufst du ja dieses dritte irgendwas dann so kurz an. Mhm. So im Sinn von, ja. Hello, it's me, I know. Ja, ich habe mich jetzt schon länger nicht gemeldet. Tut mir leid, aber hey, ich hoffe, es geht dir gut. Du, übrigens, mein Problem ist... Oder? So quasi. Das soweit quasi habe ich die Prägung, aber alles, also die Rituale, ich fand es auch auch bei der Beerdigung wirklich, es war so ein Scheiß irgendwie. Also dieses dort stehen und eben dieses Betroffene schauen und so. Bei der Oper, da war ich scheiß gut drauf immer. Und was auch krass war, ich wollte ja noch was sagen an der Beerdigung. Ich durfte nicht.
Ach nee.
Ja, ich durfte
nicht.
Wieso das
denn nicht?
Ja, nee, weil der Pirat war dann ein bisschen unberechenbar für die Oma. Und der Opa hat ja wirklich so in seiner Abschlussrede quasi, oder die hat er selber geschrieben, das war aber mehr so eine Bullet-Point-Liste. Und die war eigentlich quasi geboren da, dann quasi Schreinermeister gestorben. So circa. Da haben wir gedacht, ja, Opa, okay. Naja, dann lassen wir mal das Leben weg, ja, machen mal ein paar Bullet Points und passt schon. Da habe ich gedacht, hey, was ist denn da los? Ein bisschen Wärme rein. Und nee, das wollten sie nicht, weil da noch der Wert ist, gesellschaftlich nicht aufzufallen.
Ach so.
Und deswegen...
Also so verschwinden quasi einfach.
Ja, und nicht jetzt am Schluss noch irgendwie auffallen mit irgendwie quasi was Persönlichem, ja. Was jetzt noch irgendwer noch auch noch scheiße finden könnte auf den letzten Metern, ja, wo ich sage, also jetzt wäre es ja dann so circa wurscht, oder?
Also keine Angriffsfläche bis zum Tod.
Krass, oder?
Ja.
Das fand ich recht
schon
speziell.
Echt heftig.
Ja, aber das kommt auch daher, dass er natürlich, und das war auch mega abgefahren, wo ich ihn eben 3 Wochen, bevor er gestorben ist, nochmal gesehen habe. Da war er ja echt schon so, wie sagt man das, da in dem Transferbereich? Gibt es ein Wort, oder? Transzendierend, oder? So?
Mhm. Ja. Also wo das Leben so langsam aus ihm rauswich, meinst du jetzt?
Ja, wo es so quasi von drüben ruft und von da ein ist ein bisschen da, so Übergangswarteraum quasi. Und da hat er immer viel gesagt auch. Und da hast du gemerkt, er ist nicht wirklich so da. Und dann hat er aber gemerkt, ich bin da.
Mhm.
Und dann hat er sich nochmal krass aufgebäumt. Also meine Mom hat auch gesagt, hey, das war jetzt irgendwie, der hat jetzt nie mehr so geredet oder war nie mehr so da. Der hat die Augen aufgemacht, hat geschaut. Du hast gemerkt, also die Augen waren krass wach, ja. Aber er hat nicht mehr so geschaut. Er hat dich nicht angeschaut, oder so als Ding. Er hat einfach krass wach geschaut. Und das war so krass, der hat in 10 Minuten hat der mir nochmal quasi den krassen Tipp fürs Leben gegeben. Der hat nämlich gesagt, such der Förderer. Und wir voll im Thema mit quasi, wer fördert jetzt all das Zeug, was ich gerade machen bin. Also jetzt egal wie, er hat es wahrscheinlich wieder mit dem Geld gemeint, aber bin ich nicht mal sicher. Ich habe das Gefühl, er hat einfach gesagt, hey, such der Förderer, weil er war wirklich mein größter Förderer, eben mit Nachfragen, mit irgendwie halt Vorleben und auch mit Geld. Also das war schon mit verschiedenen Ebenen, aber er hat gesagt, such der Förderer. Das ist so krass, oder? Aus dem Nichts haltet er ich habe seine Hand gehalten und da hat er, glaube ich, auch nicht wirklich zu, aber es war wie, wir waren in Kontakt physisch und sagt, such der Förderer. Und dann kam so ein krasser Moment, wo er nochmal ganz viel Scham hatte für seine Geschichte, die wirklich auch traurig ist, mit viel Armut und viel Ding. Und eben, jetzt kann ich nicht mehr erzählen, weil er möchte es ja auch nicht. Das mache ich jetzt auch nicht. Ja, aber der hat ein hartes Leben am Anfang. Er hat sich dann mega schön einrichten können und Nachkriegszeit war dann eigentlich ja sehr prosperierend und so weiter. Das war für ihn eigentlich schon super, oder? Da hat er mega viel geiles Zeug gestemmt und auf den Boden
gebracht. Aber ist das nicht...
Aber diese Scham, dieses zuerst irgendwie dieses, boah, irgendwie wow, oder? Helle Augen, voll irgendwie nochmal wie da, sucht der Förderer denn und dann nochmal wirklich mit Weinen und nochmal durch und auch noch von Menschen reden, die schon lang tot waren, aber die quasi wie eine wichtige Rolle gespielt haben oder wo er sich eben geschämt hat, dass das so war. Krass, alles in 10 Minuten nochmal, so ein krasser Film, oder? Und das war schon einmal eindrücklich. Und deswegen, der hatte das so in sich und mit der Scham, wo er herkommt und ja, ist schon cool, was er daraus gemacht hat, aber wo er herkommt, die Verletzungen, die hat er halt auch nicht wegbekommen jetzt in seiner Lebenszeit so richtig, sondern die konnte er eigentlich wieder abrufen. Und deswegen wollte er nachher bei der Beerdigung eben nicht, dass ich was sage. Und ich meine, meine Eröffnung wäre ja quasi das ist mein Lebensmotto, das lasse ich mir jetzt dann mal irgendwo hin tätowieren. Da hat er ja immer gesagt, weißt du, Florli, elftes Gebot, scheiß dir nix. Und das wäre so der Einstieg gewesen.
Weißt du, was mir gerade auffällt?
War Oma ein bisschen nervös.
Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt, wenn du sprichst? Dass du eine ganz andere Sprechgeschwindigkeit hast, über das Sterben zu sprechen, als ich eine Denkgeschwindigkeit habe, darüber nachzudenken.
Da bist du schon 7 Sätze weiter und denkst, Mann, ich weiß, was du sagen willst, weiter geht's.
Nee, ich bin eher zurück. Ich bin eher zurück. Ich bin so bei dieses, was du zum Beispiel sagtest, mit diesem ganz, ganz schnell Ablaufen von Leben, ne? Das berichten ja extrem viele. Ja, ich habe dir ja neulich von diesen Leuten erzählt, die da den Raum haben mit dem Jakobsweg. Wenn man dann zum Beispiel die Frage stellt, was ist denn, wenn du angekommen bist am Meer und da geht's nicht mehr weiter? Dann bist du ja am Ende angekommen. Was ist denn dann eigentlich? Fällst du dann ins Meer? Was ist dann? Was ist das Ende? Und da haben ganz viele gesagt, ganz zum Schluss kommt nochmal der ganze Weg, den man gegangen ist, in ganz kurzer Zeit. Das sagen ja auch die Leute mit den Nahtoderlebnissen.
Ja, genau.
Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass das, was du jetzt beschreibst, so kommt bei mir jedenfalls so an, als war ein sehr schneller Moment, ist, dass dein Opa nochmal alles erzählt hat, aber es hat irgendwie für mich eine andere Geschwindigkeit. Mhm. Und ich habe oftmals Menschen leider direkt sterben sehen Und das ist für mich dann so ein, dann hält die Zeit so an. Mhm. Also von außen betrachtet hält die Zeit für mich so an. Deswegen ist das wahrscheinlich so, dass du da vielleicht von deinem Opa jetzt was erzählst, wo ganz viel noch zu sagen war, was nicht mehr gesagt werden konnte. Das haben ja auch viele Menschen, dieses Abschied nehmen, dass sie noch ganz viel sagen wollen oder auf etwas warten, was noch kommt. Also meine Mutter zum Beispiel habe ich leider nicht gesehen, als ich habe nicht von ihr Abschied genommen. Bei meinem Vater auch nicht. Und ich hätte noch einiges zu sagen gehabt und ich hätte mir auch gehofft, dass noch einiges gesagt wird. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr schön, was du von deinem Opa da erzählst. Ne? Also
da bin ich eben gespannt, da bin ich so gespannt, wie es dann bei meinen eigenen Eltern ist, ob das wirklich auch so ist, dass ich danach so ganz viel noch sagen möchte und merke, oh Gott, ich habe jetzt...
Aber vielleicht ist auch alles gesagt.
Ja, eben. Jetzt würde ich ihm das sagen, irgendwie ist all set. Also jetzt ist wie so, boah, ja.
Ja, aber ich glaube, ganz, ganz, ganz oft ist das so und es gibt ja keinen idealen Weg, wie man Abschied nimmt. Und was mich so traurig macht, ist oft, wenn Menschen berichten, dass sie keinen Abschied nehmen konnten. Also, dass es gar keine Möglichkeit gab oder dass es nicht so, dass es keine Möglichkeit gab, da irgendwie noch drauf einzugehen, so, ne, und sich zu begegnen. Hier ist übrigens noch, ja?
Ja, weißt du, irgendwie, ich glaube, also was mir schon auch sehr einfährt, ist, also da habe ich dann auch so Respekt davor, oder? Ich meine, ich rede eigentlich immer so von alt werden. Oder das sind so die Erlebnisse, oder? Alt werden und dann stirbt man halt irgendwann, ja? Easy. Mhm. Aber so all diese Momente, wo so zack dich aus dem Leben eben reißt, oder? Und dann eben Papa kommt nicht mehr heim, Mama kommt nicht mehr heim, Kind kommt nicht mehr heim, so Zeug. Ich war halt wirklich, ich bin ein schicksalsfreies Kind, ja, muss man sagen. Deswegen kann ich auch irgendwie unbeschwert darüber reden.
Du hast nicht so viel Angst, ne?
Ja, so, und da habe ich deswegen, ne? Habe ich das nicht so auf ja, also gefüllt, dieses Konto oder dieses Fass eben, wo halt so ist, boah, hey, fuck, hey, weißt du, wie das ist? Und so sagen, nein, weiß ich nicht. Und gleichzeitig, aber, also weißt, ist es auch nicht so, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gewählt, ja, auch da wieder, 11. Gebot, scheiß dir nix, weil ich kann ja wieder die Leichtigkeit auch reinbringen, weil es gibt ja wie alle Rollen in dem Ganzen und, nicht im Sinn von, ja, ist ja nicht so schlimm, das meine ich gar nicht, sondern einfach im Sinn von, ja, lass uns mal drüber reden, weil eben dieses Ding, wow, ich kann da fast nichts drüber sagen, Ding, oder? Das hat mich schon noch geflasht, dass es Menschen gibt, die dann wirklich im Sinn von, weißt du, wie bei Harry Potter, von dem, weißt du weißt schon wer, wo man den Namen nicht sagen darf, oder?
Das gibt's, das ist gar nicht so selten. Und
ja, krass.
Wenn du zum Menschen sagst, könnten sie sich vorstellen, dass ihr Vater stirbt oder ihr Vater wird ja sterben irgendwann, dann gibt es Menschen, die zusammenbrechen.
Ja, ja, eben.
Das ist nicht vorstellbar, es darf nicht sein. Ja. Und das ist natürlich schrecklich. Weil wir da ja alle mit dieser Endlichkeit. Ich muss dir übrigens mal sagen, also wenn du so redest, dann bewundere ja so deine Unerschrockenheit und dieses, zumindest was erstmal, aber ich kenne dich ja einen Scheißdreck. Ich weiß ja eigentlich nur, dass du bist ja
hier mir da. Bist du jetzt hier der Dr. Psycho, du weißt doch schon alles.
Eine Stimme bist du ja eigentlich erstmal. Aber dieses, was aus dir so spricht, ist so eine Unerschrockenheit und so in the face und so. Ich bin da total anders. Also ich habe, wie gesagt, mein Vater war immer krank und war eigentlich immer irgendwie vom Tode bedroht.
Kenne ich.
Und ich habe, ja, ach so, kennst du?
Ja, ja, Mama macht das auch so.
Ah, okay. Ja. Und also mein Vater war wirklich immer krank oder war, es war immer zu jedem Weihnachten war irgendein Mist, dass irgendwer krank war oder irgendwas war, um einem wieder das Weihnachtsfest zu vermiesen. Und deswegen habe ich nicht so dieses Urvertrauen. Und das ist so etwas, was sicherlich auch nochmal so ein Aspekt ist. Was hat man eigentlich für Erlebnisse in der Kindheit oder auch im Lebensverlauf gemacht, die einem so ein bisschen dieses Vertrauen, die Unbeschwertheit nehmen? Mhm. Also wenn der Tod da ist und er wird, viele sagen, ja, ist ja für mich kein Problem, da war ja auch jemand bei, ne? Ist ja gar kein Problem, es gehört alles dazu. Ja, das ist aber unterschiedlich. Ja, also manche Menschen haben ständig ein Bedrohungsgefühl. Mhm. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, sonst kann man diese Menschen nicht verstehen.
Ja, und das ist, wenn man sie verstehen möchte.
Ja, gut, klar. Das ist ja jetzt gut, das ist jetzt mein Job, ne? Dass ich versuche dann ja immer alle zu verstehen, obwohl mir das auch nicht gelingt. Aber deswegen finde ich das so schön, dass du das nicht so hast. Also dieses Unbeschwerte. Aber das plötzliche Eintreten des Todes ist ja schon auch noch eine
Ausnahme. Was krass
Ausnahme.
war, ich hatte mal dieses Erlebnis, dass wo die Lisa, meine kleine Tochter, weiß ich gar nicht mehr, 3 war oder so, war die Nanny musste wohin, ja, irgendwie Wohnung anschauen. Und die hatte dann irgendwie das Schweizer Handy nicht dabei, sondern nur das Deutsche. Und das hatten wir nicht. Das heißt, wir haben irgendwie vereinbart, dass sie so um 12 wieder da ist, und sie ist dann um 6 gekommen. Und es waren jetzt 6 Stunden, der nicht wissen, wo das Kind ist. Auch im Sinn von, okay, also die ist heute da irgendwie in den Norden gefahren, hat irgendwie da an der Grenze zu Deutschland irgendwie eine Wohnung angeschaut und so. Und dann irgendwann, so nach 3-4 Stunden, war so wie klar, naja, also jetzt können wir schon warten, aber dann, wenn wir gewartet haben, dann, das kommt jetzt nicht gut. Also jetzt müssen wir schnell mal die Maschinerie anwerfen. Und dann rufst du mal bei der Polizei an und so, und dann geht ja die Maschine los, oder? Und dann bist du ja im Film. Und dann ist es wie echt.
Dann kriegst du eine Katastrophenidee.
Genau. Weil du kannst gar nicht, also ich konnte nicht abstrahieren, naja, die kommt schon wieder. Weil in den meisten Fällen kommen die Kids ja wieder irgendwie scheinbar zurück, weil es eben irgendwie so Missverständnisse sind. Aber du kannst, also ich konnte nicht abstrahieren, naja, es kommt schon gut. Sondern es war echt immer wieder so, fuck, die ist weg. Und da merkst du dann schon, das ist so echt. Und deswegen glaube ich eben, weil ich jetzt nicht so viele eben Schicksale erleben musste und auch irgendwie mit dem Tod immer, ja, also weißt du, ich war immer irgendwie so da irgendwo dabei, aber halt nie so mittendrin drin, so richtig.
Ja. Also
das macht schon einen Unterschied, oder? Da kannst du natürlich schon easy anders reden. Aber eben, ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass es einfach so diese verschiedenen Seiten gibt, damit man sich eben austauscht über das Thema, und dann irgendwer hat es mega schwer damit und jemand anderer hat es leicht damit, und dann merke ich ja auch, aha, wo wird es ernst, oder? Und der andere merkt vielleicht, aha, aber ich könnte es auch anders, nochmal anders anschauen. Ich finde das halt immer Chancen, ja?
Ja, natürlich. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir nur, wenn wir darüber sprechen, auch Dinge bewältigen können. Und das ist aber dann so, dass es keine Bewertung dabei gibt. Also wenn man jetzt sagt, nee, du trauerst falsch, ist ja eigentlich ziemlicher Quark.
Ja. Das habe ich auch gemerkt die Woche. In dem Thema gibt es ganz, also wirklich gibt es für mich nichts erlebbar richtig falschmäßig. In anderen Themen kann ich immer sagen, ach komm, ist das so, sie ist selber schuld. Aber da habe ich auch gemerkt, so neutral, neutraler Boden eigentlich.
Wie gesagt, ich bin ja auch der Vertreter, dass ich sage, es ist für mich so ein Thema, wer trauert um was? Und trauern wir um den Menschen oder trauern wir um das Verlorene, was wir da an den Menschen hatten? Und wenn man da nicht ganz oftmals so gerade, ich stehe oftmals in der Trauerberatung wirklich auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, wie ich denen die Trauer nehmen soll. Das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe. Aber wenn es dann so Ewigkeiten quälend geht, dann werde ich auch immer sauer irgendwann und merke dann so, ich bin dann so ein bisschen ungeduldig und so, und dann macht man irgendwelche Übungen und mit Loslassen und so. Aber es ist dann, ich glaube, dieser Trauerprozess ist so individuell und so speziell, dass das von außen eigentlich immer nur halbwegs verstehbar ist. Das ist es gibt ja Leute, die haben dafür eine Begabung, das zu begleiten. Also manche Trauerredner haben ja eine echte Begabung da drin, das dann so auf den Punkt zu bringen. Ich weiß zum Beispiel, dass als mein Vater starb, jetzt reden wir sehr viel von unseren Angehörigen, merkst du das?
Ja, also ja, über andere kann ich jetzt nicht so reden. Wieso möchtest du gern mehr Meta?
Nee, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es gar nicht so Meta. Vielleicht kann man auch immer nur tatsächlich aus dem eigenen da rausreden. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater, der war also auch einer so ein bisschen so rebellisch, ne? Der hat auch immer so gerne mal so draufgehauen und hat sich dann auch mal mit seiner Meinung nicht beliebt gemacht, und er ist irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Und dann war die Frage, okay, wer bringt ihn jetzt in der Trauerfeier unter die Erde? Weil, ne, so
welches Haus?
Nicht geweihter Boden. Und dann haben wir unseren alten Pfarrer, der war schon berentet, der hat gesagt, ach, ich mach das. Ja, komm, scheiß drauf. Ne? Ja. So, und der ist dann gekommen, und evangelischer Pfarrer, und dann hat er gesagt, und mein Vater war ein wirklich schwieriger Mensch und war ja auch oft krank und hat dann auch wirklich, war auch ziemlich, naja, nicht einfach. So, und dann saß meine Mutter da und dann sagte er, ja, und ach, da war ganz, ganz toll irgendwie. Der war gar nicht so häufig präsent bei uns in der Familie. Und dann sagte der, wisst ihr, was mich am meisten an dem Karl Riedl so begeistert hat? Der hat so ein Glück gehabt in seinem Scheißleben. Der hat so ein Glück gehabt. Der hatte eine Frau, die ihn wirklich geliebt hat, obwohl er nicht so einfach war. Und das hat mich so, da habe ich sofort so ein Händel, er muss sich jetzt auch noch mit den Tränen ringen, weil der hat wirklich so eine, so wie Hänsel und Gretel, ne? Wir begleiten uns durch den Wald, egal ob die Hexe kommt, ne? Mhm. Und das war für mich so ein, was der alte Freud sagen würde, kathartischer Moment. Weil das eben nicht nur schlimm war, sein Leben, sondern er hatte auch viel Glück. Mhm. Und ich glaube, wenn du solche Momente realisierst, dann kannst du da in der Begleitung oder auch mit dem Abschied nehmen, hast du das leichter. Aber es gibt halt Menschen, die müssen ertragen, dass sie in die Partner oder Partnerin aus dem Leben gerissen werden durch irgendeine Erkrankung relativ plötzlich oder durch einen Unfall oder so. Und ich glaube, das ist dann viel, viel schwerer auch noch. Ich will es nicht bewerten, aber ich könnte es mir vorstellen. Ne?
Ja, ich hatte auch jetzt, auch die Woche oder letzte Woche, hat irgendwie auch eine Kollegin quasi über LinkedIn halt geliked oder irgendwas und dann habe ich gedacht, die arbeitet ja in einem Kinderhospiz.
Wow.
Und ich musste ja schon in meinem anderen Podcast ja auch schon drüber reden, weil das war echt so, okay, und da habe ich gedacht, ich gehe wieder mal schauen. Und das war wichtig, wirklich eben so dieses Konfrontieren mit Tod suche ich dann eben so direkt nicht. Aber eben, ich habe jetzt mehr so darüber nachgedacht, wie ist es eigentlich, wie geht es mir damit, ja, und nicht im Sinn von, wo könnte ich mich jetzt direkt konfrontieren damit. Also ja, gehe ich jetzt irgendwie in Palliativ irgendwas und geben wir das mal oder gehe ins Altersheim oder was mache ich, oder? Nee, habe ich eben nicht so das Gefühl, dass das jetzt gerade auch meine Aufgabe ist, aber anyway, ich gehe auf diese Webseite alani.ch und schaue halt mal so rum und denke mir, ja, was macht die da genau und wie ist denn das eigentlich, so ein Kinderhospiz, Und dann steht da so irgendwie vom Werden und Gehen, glaube ich. So, das ist so ein Subclaim. Und irgendwie, die reden auch ganz offen über das Sterben eigentlich. So. Und ich habe gedacht, der Ton, den kennt man ja so eben auch nicht und so. Und dann steht unten irgendwie so, ja, Samuel 9, ich will auf eine einsame Insel. Boah, hey. Ja, dann bin ich da mal wieder, schon lange nicht mehr, aber wieder mal einfach voll heulend vor der Webseite gesessen und habe halt eingetunt in das Ding, dass halt echt, ja, die Kinder halt werden und dann gehen. Und die halt natürlich, oder mit der Betroffenheit der eigenen Kinder, die auch in circa in dem Alter sind und so, einfach denkst, das ist ja Wahnsinn, das sind ja schon so Persönchen, ja, da ist ja schon alles da, da ist ja schon, das, die sind ja alle ready, oder? Und dann kommen die in diese Großherzigkeit, denen kriegen wir halt, dass ich gehe jetzt wieder. Ja, das war dann schon, hab ich gedacht, okay, da hat es mich dann wieder, ja, da ist dann, obwohl, ich habe dann auch gemerkt, Schwere nicht, aber einfach dieses, ich habe immer, eigentlich das Wort ist immer schade. Ich habe immer schade.
Naja, bei mir kommt noch was anderes hoch, wenn du gerade davon sprichst, bei mir kommt eine unheimliche Demut hoch, dass die Kinder das können.
Die können das.
Und die sind so, klug ist das falsche Wort, aber ich habe so viel Respekt, ich habe so viel so, oder Ehrfurcht davor, dass die das können. Und das ist eben auch so, wenn sie Abschied von ihren Eltern nehmen, häufig. Mhm. Also die kriegen das, wenn man sie lässt, dann kriegen sie das wirklich oftmals besser hin als die Erwachsenen.
Auf jeden Fall. Das mit dem Lassen finde ich auch gut. Wir haben ja heute noch auch so ein Ding zugespielt bekommen auf Instagram, wo ein altes Paar sieht man so, sie liegt auf dem Sofa, er sitzt daneben, wirklich schön alt, oder? So gefühlte 90. Und sie einfach sagt, ja, dass sie einfach friedvoll einschlafen möchte und eigentlich so gehen. Und das habe ich schon auch gemerkt, nochmal beim Opa, also der war permanent beim Sterben gestört. Den haben sie immer beim Sterben gestört. Und deswegen, da war auch mal irgendwann dann dieses, ja, verlängern wir eigentlich das Leben oder verlängern wir eigentlich das Sterben? Das fand ich auch so ein Satz, der weiß ich nicht mehr, wo der jetzt her ist, aber im Sinn von, hey, lass ihn doch mal sterben. Jetzt lass ihn mal los, jetzt hört's mal auf. dem Scheiß.
Also das Bild, was du mir heute geschickt hast, das war sehr berührend. Wie gesagt, die Frau auf dem Sofa, beide ungefähr, was weiß ich, 80, 90. Ne? Also, weil was bei mir da so war, war gar nicht das Sterben an sich, sondern das, der Verlust. Also das Alleingelassen werden. Und dass das so schwer ist, das Abschied nehmen. Also natürlich ist das einerseits, haben die sich ja sehr friedlich da voneinander verabschiedet. Mhm. Aber ich war da mehr bei ihm. Das war so dieses, dass er so dann alleine ist. Und ich fand dann so anrührend, dass diese Partnerschaft auch so, das ist ja auch die Gewöhnung und dass man jemanden immer neben sich hat. Egal, ob man sich versteht oder nicht, die alten Paare, die streiten sich ja auch viel. Ja, voll. Oder die haben ja nicht immer nur eine gute Zeit miteinander oder so, aber die stabilen Partnerschaften, die können sich ja richtig ätzend finden und lieben sich trotzdem. Das ist ja das Erstaunliche. Und dann sozusagen, dass dann was kommt, wo du keine Macht mehr hast, diese Machtlosigkeitserfahrung, das hat mich so berührt. Ne? Sag mal, Florian, wir müssen ja, wollen wir, wie lange labern wir denn jetzt eigentlich schon? Dreiviertel Stunde. Ja. Wie ist denn dir? Wollen wir die anderen mal mit aufs Sofa lassen? Oder was meinst du?
Ja, also klar. Sehr gern. Hast du alles gesagt, was da wichtig ist?
Ach, man kann ja über dieses Thema alles sagen und nix. Also,
das war eben der Trick. Wir hatten ja ein Konzept.
Ja, genau. Ja. Sehr schön. Scheiß auf Konzepte.
Ah, haben wir keins, ja, stimmt. Nee, ja, genau. Ist ohne. Aber ja, da kann man ganz viel einfach so sagen. Ja, aber genau, das ist ein bisschen endlos. Vielleicht. Aber trotzdem, weißt du, es gibt Anliegen, die hat man so in sich und die möchte man irgendwie vielleicht auch mal noch gesagt haben. Also mir war wichtig, dass ich die Kinderhospizgeschichte erzähle irgendwie, weil das einfach schön war und weil man auch vielleicht nochmal diese ganze Kinderhospiz-Geschichte auch ins Bewusstsein von uns allen nehmen können. Und ich würde noch gern was zum Schade schnell sagen, weil ich wirklich immer wieder dorthin komme, dass es ja so schade ist, dass wir gehen. Weil halt bei mir gerade das Leben so ist, dass ich es schade fände, wenn ich jetzt weniger Zeit hätte. Und jetzt so in dieser Lebensmitte der Berühmten, oder? Wo man sagt, naja, jetzt habe ich noch mal so lang, im besten Fall.
Wie alt bist du denn
eigentlich? Ja, also wie, da fragt man jetzt ja. Aha. Ja, genau. Ich werde das Jahr leider 43, weil ich mag ja 42 so. Weißt du?
Küken, du bist ja noch total jung.
Ja eben, aber jetzt mal zwei, oder? Nein. Hey, aber ich hatte jetzt mal, mit wem war das? Auch in einem Interview, der ist 58 und der hat jetzt sein Calling gefunden, so was er Bock hat. Und der ist jetzt so im Fairer Funding. Der will jetzt irgendwie noch schaffen, dass das irgendwie von den United Nations anerkannt wird, dass wir jetzt nicht nur Männer die ganzen Tag irgendwie fördern. Und der hat auch gesagt, hey, ich hätte gern noch mal so viel Zeit. Wir haben gedacht, okay, warte mal, 58 mal 2. Also ich glaube, wenn dann so ein Moment kommt, wo das Leben irgendwie so lebenswert erscheint oder wird oder man eben so diesen berühmten Purpose ja, gefunden hat, ich rede eigentlich lieber unterdessen vom Deep Cause, oder? So dieses tiefe, oh, das mache ich jetzt noch. Dann ist eben scheiße mit weniger Zeit und das ist irgendwie bei den Kindern ja auch so. Die haben noch so viel geiles Zeug vor sich, die sind so am Raufgehen, oder? Und so sich ready machen für alles und dann müssen sie sagen, ja, aber jetzt gehe ich. Ja,
aber das ist eben genau die Frage, was ist ein tiefer Grund? Oder was ist, wenn du sagst, Purpose, und wie viel Zeit haben wir da zur Verfügung? Also die gestohlene Zeit oder die Lebenszeit, die wird tatsächlich ja immer wichtiger, wenn man älter wird. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Also und deswegen habe ich so viel Demut vor den Kindern, weil wir Erwachsenen, glaube ich, da auch nochmal anders drauf blicken. Ich glaube, die Kinder haben auch noch eine andere Zeitvorstellung als wir Erwachsene.
Mhm. Ja.
Naja.
Okay, schau, wir machen jetzt da mal auf.
Vielleicht will ja auch gar keiner mit uns sprechen. Das könnte ja jetzt sein, weil wir sie alle schon so depressiv gemacht haben, dass sie gar nicht mehr mit uns sprechen wollen.
Genau. Ja, also falls ihr was dazu sagen möchtet und beitragen, wäre es schön. Denkt dran, wir nehmen auf. Wenn er da praktisch zu uns zum Sofa kommt, dann...
Ja, jeder, der hochkommt, den Fragen war einmal kurz, oder aufs Sofa kommt, den Fragen war einmal kurz, ob es okay ist. Und Ansonsten nehmen wir nur den ersten Teil, den wir bisher aufgenommen haben.
Genau. Ja.
Also was mir jetzt nochmal so durch den Kopf geht, was, wenn du sagst, was ist mir noch wichtig?
Ja, bitte.
Also dieses mit der Lebenszeit haben wir jetzt ja auch gerade, neulich habe ich so ein Interview gemacht für meine örtliche Zeitung, da fragte mich der Redakteur, können Sie mal was sagen, was Corona so mit Ihren Patienten und Patientinnen macht und können Sie mal was zu Corona sagen? Und dann habe ich denen so in meiner Art so vollgetextet, dass jetzt leider ein Vierteiler draus geworden ist. und ich warte, weil kommt noch ein Teil. So viel zur narzisstischen Eloquenz.
Aber das nur, wenn dann, du so einen Stau hast, weil du deine Bücher nicht schreibst. Jetzt schreib mal die verdammten Bücher, dann geht das
schon. Ja. Aber das sind doch schon alle Bücher geschrieben.
Das nee, deines nicht. Ach, deines nicht. Dr. Nein. Psycho.
Ja, nee, mach aber, mal. Also es ist alles schon da. Naja, auf jeden Fall hat er dann gefragt, so ja, was, und dann sind wir auf die gestohlene Lebenszeit gekommen. Das ist für viele Menschen, glaube ich, sowas Wichtiges. Es gab ja bei Momo mal diese Zeitdiebe. Da gibt es ja von Michael Ende des Buch mit dem Momo, ne? Oder der Momo. Und da gab es ja diese schwarzen Männer, die die Zeit geklaut haben. Und was ich jetzt momentan so habe, mir ist Zeit wichtiger als früher. Und gerade jetzt diese Zeit mit Corona, wo ich dann doch mal ab und zu an den Tod gedacht habe, weil ich habe jetzt zwar nicht eine panische Angst daran zu sterben, aber die Möglichkeit ist für mich mehr in den Vordergrund gerückt. Und gerade so die Erfahrung, die ich da zum Teil auch mit den Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich Kontakt habe, die dann tatsächlich auf Corona-Stationen sind und dann auch eben schon drastische Sachen berichten, das ist dann schon noch eine Nähe, wo ich dann selber natürlich auch drüber nachdenke. Ne? Mhm. Und dann komme ich an diese gestohlene Lebenszeit. Also mich macht das auch wütend, also Wut und Hilflosigkeit zugleich. Und das ist für mich gerade so ein Thema, wo ich dann tatsächlich ins Schwafeln kommen könnte. Ne? Wie geht es mir mit der gestohlenen Lebenszeit durch irgendwelche Ereignisse?
Aber weißt du, ich finde es eigentlich auch noch abgefahren, oder? Ich meine, wir lesen jeden Tag, dass irgendwo wer stirbt. Und es ist so weit weg. Und ich fand das eigentlich das Erste, was ich krass fand, wo es dann da mal aus Wuhan mal rauskam und wie schnell das dann da war, dass diese Betroffenheit, es ist jetzt nicht mehr nur in der Zeitung, es ist jetzt quasi vor der Tür. Deren Effekt hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, in der Schweiz schon gar nicht, oder? Und dann so, jetzt ist es mal da, oder? Und ich finde aber auch so krass, ich habe jetzt auch wieder, also wenn du an Netflix anschaust, da wird er den ganzen Tag eigentlich nur gestorben. Da ist ja nichts Sterbendes drauf irgendwie. Das heißt, wir ziehen uns ja den ganzen Tag eigentlich, dass wer anderer stirbt, rein. Eigentlich sollten wir ja Sterbeprofis sein.
Aber wir sind meistens nicht betroffen.
Genau. Also da gibt es wirklich diesen, das ist eigentlich der einzige Ding. Aber ich finde es schon noch abgefahren, dass das, also das so ein kleiner Faktor ist, der dann alles dreht, aber wir ziehen es uns kiloweise rein, bis man es irgendwie nicht mehr spüren. Erst wenn es dann wieder Tausende sind, denkt man so, krass. Wenn es dann irgendwie noch in quasi Kulturen ist, die uns jetzt auch näher sind. Das finde ich ja auch so krass, gell, dieses Experiment von diesem David Eagleman. Kennst du den? Sagt er dir was?
Nee.
Ich glaube auch der hat recht geile YouTube-Videos. Auf jeden Fall.
Auf jeden.
Hat der einen Test gemacht, und zwar hat der Menschen, wie immer, ja, weißt du, in die Röhre gesteckt, oder? Wegen dieser Hirnmessung und so weiter. Und dann hat er den Leuten ein Video gezeigt, wo denen mit einer Nadel in die Hand gestochen wurde. So eine Stumpfe halt, oder? Und dann hat er geschaut, wo im Hirn passiert was. Und dann hat er nichts anderes gemacht als Labels auf die Hände drauf. Und zwar die Religionen, alle verschiedenen, die es gibt. Also Hindu und so weiter, also halt alle, oder? Und dann hat er das wieder den Menschen gezeigt. Und eigentlich hat er dann, war völlig klar, dann hat er eigentlich aufgezeigt, dass es dieses In-Group-Out-Group-Ding gibt. Das heißt, alle Katholiken hatten massiv quasi Empathy und krasse Dinge in dem Empathy-Center, oder? Im Sinn von, oh Gott, der Katholik, oder? Und bei allen anderen wirklich Flatline, also Hardcore nicht schlimm, oder? Also kein Betroffenheitsgefühl. Voll krass. Und deswegen auch irgendwie, ob in Afrika jetzt quasi 10.000 Menschen sterben oder dann irgendwie 1.000, ein paar Tausend irgendwie in New York, ist eben, hat auch dann so einen In-Group-Out-Group-Faktor noch, wo wir uns mehr betroffen fühlen.
Naja, das ist, wenn du sagst, also die eigene Familie, und auch wenn du mit jemandem in Kontakt bist, oder dir das vorstellst, dass es dein Kind, dein Partner oder du selbst sein könntest. Insofern sind wir ziemlich, also ich glaube ja nicht an den altruistischen Menschen. Ich glaube ja schon, dass wir ziemliche Ego-Schweinchen sind. Mhm. Und dass wir ganz schnell damit verwickelt sind. Aber ich will jetzt gerne mal den Wille. Wille, yeah. Du bist einverstanden, wenn wir dich jetzt aufnehmen, wenn du sprichst. Ist das in Ordnung, Flo? Ja?
Ja, ja. Wille, für dich auch?
Ja, danke. Danke.
Okay.
Hallo. Also, zuerst mal Glückwunsch zum Offenheit, und dann würde ich mal anfangen damit, dass wie du, Markus, sagst, dass die, wie man, also zuerst das Thema Tod, da kam mir in den Sinn, dass was ist unsere Legacy? Wie wollen wir uns erinnert werden lassen, wie du, Flo, mhm. gesagt hast, von deinem Großvater? Dass, es gibt ja so Haufen Übungen, dass, okay, schreib mal deinen Abschiedsbrief oder was du wünschen würdest, dass dir am Grab vorgelesen wird. Mhm. Und das finde ich schon starke irgendwie so Inspirationen, dass, okay, hey, worum geht's eigentlich hier? Mhm. Was meint ihr dazu?
Also was du jetzt gesagt hast, einmal, wenn du jetzt sprichst, hat es für mich ganz viel mit dem Vermächtnis zu tun. Also das, was unsere Ahnen für uns wünschen, das ist das eine. Und dann noch, was lebt in uns weiter, wenn sie weg sind? Also häufig ist das übrigens eine Fantasie, gerade bei vielen Männern, wenn du fragst, was ist das Schlimmste oder was ist das Wichtigste, wenn sie sterben, dann sagen sie immer, dass ich irgendwas hinterlasse. Und ja. dann frage ich die immer, ja, was denn? Soll das ein Kondensstreifen am Himmel sein? Weil der ist ja irgendwann weg. Oder ein Fußstapfen am Strand, weil da kommt irgendwann eine Welle. Und die stellen sich häufig vor, dass das irgendwas ist, was bleibt. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, dass es dann in den Kindern weiterlebt oder so, ne? Und für mich kommt immer so dieses Vermächtnis. Wie ist das bei dir, Florian, wenn du das hörst vom Wille, was, wenn das da sagt?
Ja, also ich finde die Frage schon auch cool, was bleibt von dir? Dass man sich das eigentlich während des Lebens überlegt und nicht am Schluss in Stress kommt, oder? Also, dass ich mir das jetzt eben schon überlege. Und lustig war auch wieder heute, hat auch mich wer angerufen, schon ewig nicht mehr gehört, und zack, war mal irgendwie mit dem Thema, wo er gesagt hat, hey, hast du schon mal deine Grabrede selber geschrieben? So, ja, ich weiß, die Übung gibt es und so. Nee, habe ich so noch nicht. Ich habe jetzt eher immer einfach in die Zukunft ein bisschen und dann so zurückgeschaut, bla bla. Aber die Grabrede habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und er hat gesagt, ja, er hätte angefangen, und irgendwie war es so unkreativ. Und da hat er wieder aufgehört. Ich habe gedacht, aha. Okay. Also okay, also vielleicht ist das ja auch noch so eine Herangehensweise. Und da gibt es ja auch die Story von der Rose heißt die, glaube ich, die erste Frau, die über den Atlantik gerudert ist. Die hat ja das auch alles dann gemacht, diese Wahnsinns-Adventure als erste Frau über den Atlantik, und dann ja noch drei andere Riesen, was weiß ich, Indischer Ozean, irgendwie so. Aber die ist ja auch da gesessen und hat ihre Grabrede angefangen zu schreiben, so die Legende, und hat dann irgendwie gemerkt, also wenn sie jetzt weiterschreibt, dann schläft sie ja selber ein. Also irgendwas stimmt nicht, so als Referenzpunkt, hoppla. Und sie hat einen super Job gehabt, super Mann, Häuschen, irgendwo in der Bank quasi gut drin, und ole ole. Und die Grabrede war aber scheiße. Da kam nichts Cooles. Und dann hat sie gefunden, nee, okay, was will ich, dass da drin steht? Und für das ist sie dann gegangen. Und das finde ich schon eine schöne Übung, eigentlich, dass man das mal schnell checkt, und dann dort drin ist doch ganz viel Korrekturmöglichkeit, und eben, was bleibt von mir, ist halt, also ich finde dann, es muss ja nicht immer dann gleich die Firma, das Haus, das Land, also so haben, ja, ich würde ja dann auch mich fragen, frei nach from haben oder sein, also was ist denn auch im Sein geblieben oder vom Sein?
Wille, wenn ich dir noch was anderes anbieten kann. Also ich sehe es so ein bisschen anders. Ich glaube, dass, also diese Übung hatte ich übrigens schon mal gemacht. Ich habe mal in der Heldenreise, gibt es einen Teil, der nennt sich Tod und Auferstehung. Mhm. Und da übt man das tatsächlich nachher auch seine eigene, also ich will jetzt nicht zu viel von dem Prozess erzählen, weil der ist sehr, der ist mir sehr heilig. Mhm. Aber da übt man das tatsächlich auch nochmal auf sein Leben zu blicken, als wenn man nicht mehr so viel Zeit hat. Und schreibt auch einen Brief an sich selbst. Den habe ich übrigens noch nicht aufgemacht. Der liegt bei mir immer noch verschlossen. Und für mich ist es, glaube ich, wichtiger, gar nicht, was ich fantasiere für diese Grabrede, sondern was die anderen mir zumessen. Also was ich tatsächlich in den anderen hinterlasse, wenn ich dann gestorben bin. Ich habe natürlich eine narzisstische Vorstellung, dass die alle ganz furchtbar traurig sind und dass da ganz viele sind.
ist eigentlich Party dann bei dir oder ist alles so auch Betroffenheit und so?
Nee, es ist, nein, es ist schon,
oder was dazwischen?
Also meine Fantasie ist schon so mehr so großer Kirchenraum, wobei ich die Musikstücke immer noch wechsle. Also ich habe dann manchmal so ein Stück, wo ich sage, ah, dabei könntest du jetzt eigentlich auch sterben.
Ja.
Aber ich ändere das dann und das kann dann auch nicht so wichtig gewesen sein, weil manchmal habe ich sie dann auch wieder vergessen. Und also mir ist schon, ich fände es interessant, was die anderen sagen, was ich in denen hinterlasse, weil das ist aber eigentlich eine narzisstische Fantasie, weil warum sollte ich was in den anderen hinterlassen?
Das ist schon noch krass. Was willst du? Also, hallo?
Was ist denn bei dir,
jetzt lass die mal.
Ja, wie, Wille, wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt das so hörst?
Ja, das ist ja ganz toll. Ja. Also, zunächst, kennt ihr den Benjamin Zander? Der hat ja ein super Buch, The Art of irgendwas. Das sein Rule Number 6 heißt das, nimm dich nicht so verdammt ernst.
Aha, ja, das ist cool.
Ja, aber weißt du, ich weiß, na, das sagst du wieder cool. Ich finde das eben, also Wille, easy, ich weiß, das Zeug ist cool. Ich finde es eben scheiße, dass wir uns eben nicht ernst nehmen. Ich komme ja aus dieser ich bin ein ehemaliger Agenturfuzzi und da waren ja immer die Werber, haben sich ja nie so ernst genommen. Ja, da könnte ich den ganzen Tag jetzt loskotzen, das lassen wir jetzt aber. Und ich finde eben, wir sollten uns wieder mal ernst nehmen. Und zwar eben üben, was ernst nehmen heißt. Das fände ich geil. Und das auch erkunden. Was heißt denn das? Weil jetzt war immer so ein bisschen, ja, alle narzisstisch und alle Ego und bla bla. Okay, ja, gut, Haken. Und jetzt irgendwie, ja, nehmen wir uns nicht so ernst. Okay, was ist jetzt? Karneval? Ja, weiß ich nicht. Und jetzt irgendwo dazwischen was erkunden, fände ich schon, ja, das geil.
Das ist schon recht.
Also, so begegnend, ja, ernst nehmen, mhm, weißt du, so im Sinn von, wow, was bist denn du für ein Wesen eigentlich, ja? Und nicht so im Sinn von, hey, schau, hey, ich hab einen langen Schwanz hier, ja? Und jetzt also, guckst du den
mal. Da komme ich zurück zu deinem Vorherigen, dass Sein statt Tun und Schein, das, was bist du, wer bist du? Das ist das schon Essenz, oder? Wer bist du? Was bist du?
Ja. Sag mal, Wille, wie ist denn das? Gibt es irgendeine besondere Kultur in Finnland? Also gibt es da irgendwas, was du jetzt bei uns noch nicht gehört hast, wenn wir drüber gesprochen haben? Gibt es irgendwas, was anders ist, wenn du uns beiden zuhörst hier?
Über Tod zum Beispiel kommt mir jetzt nicht in den Sinn, dass das schon wahrscheinlich gibt es überall das Respekt vor Ahnen und so in die uralten Schamanenkulturen und so weiter. Ja. So weit bin ich noch nicht, aber da gibt es sicher viel zu lernen, oder?
Ja. Also ich glaube, gerade das mit den Schamanen und mit den indigenen Völkern, die haben das ja auch noch anders drauf, den Kontakt da zu erhalten. Da kommt ja die Geisterwelt noch dazu. Und das finde ich eigentlich auch was, eine Vorstellung, die ganz beruhigend ist. Also nicht unbedingt, dass ich jetzt mir Geister wünsche und meine Oma mich besuchen möge abends oder so. Aber dieses in sich tragen der Ahnen, das finde ich einen sehr schönen Gedanken, also wenn man da überlegt, was bleibt. Und ich finde, Florian, du hast völlig recht. Ich glaube, dass die Sicht auf das Sterben und den Tod wieder etwas widerspiegelt, was in unserer Persönlichkeit ist. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, ach, nimm dich nicht so wichtig. Das hat ja was mit mir zu tun. Und du sagst, ey, scheiß drauf, nimm dich wichtig. und macht da ein Fest draus, macht da ein Bam in der Beerdigung. Mhm. Und ich habe da schon wieder so ein kontemplativ orgelmäßiges Trauerding. Hoffentlich bin ich ein Verlust für euch. Scheiß drauf, ja. Das ist doch interessant. Das heißt doch auch, das schwingt doch unsere eigene Persönlichkeit wieder mit, wie wir uns den das vielleicht vorstellen.
Aber weißt du, ich habe mir jetzt gerade vorher überlegt, eigentlich würde ich, weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich wäre eigentlich gern recht allein in dem allem. Habe ich jetzt gemerkt. Und auch dieses Fest, dieses Vermeintliche, habe ich gar nicht das Gefühl, dass das, weißt du, das brauche ich gar nicht. Sondern ich glaube, die Leute brauchen es einfach irgendwie, weil die eben sonst irgendwie auch bestohlen sind, um dieses Abschied nehmen, weil man ihnen wichtig ist. Und das würde ich ja, wenn jetzt wer bei mir stirbt und der sagt, ich will das alles nicht, also es war ja beim Opa eben komisch, oder? Dass man da nicht irgendwie noch, dass ich nicht reden durfte, oder? Das war ja wie mein Fest gewesen in dem Sinn, oder? Und das durfte ich nicht und da habe ich schon gerungen, weil ich gedacht habe, hey, was ist los? Okay, seine Party, aber ich hätte gerne einen Beitrag geleistet, aber er will das gar nicht. Das ist dann schon so ein Kolbenklemmer irgendwie.
Also okay, was man braucht? Ich meine, du bist ja auch dann im Zweifelsfall tot. Also mal was ist die Frage, was braucht man dann?
Ja, genau.
Aber die Fantasie auf das, was dann passiert. Ich habe zum Beispiel in so einem Prozess, auch da in diesem Heldenreiseprozess, hatte ich so eine Fantasie, dass alle mir begegnen, die mich lieb gehabt haben. Mhm. Und dass ich da ein großes Glücksgefühl hatte, dass ich eben nicht alleine bin. Aber die mussten da jetzt, die waren mehr oder weniger virtuell da. Mhm. Also das war wie so eine Art Spalier. Also alle, die mir begegnet waren, so. Und das fand ich sehr beruhigend, weil man ja im Grunde genommen angefüllt ist mit dem, was man erlebt hat. Und man hat ja auch die Beziehungen im Gepäck. Deswegen bin ich ja auch ein Vertreter davon, die Beziehungen, die einem nicht gut tun, auch mal irgendwo auszusortieren. Mhm. Also weil das die Frage, mit wem quälst du dich im Leben ab?
Voll. Ja, lohnt sich eben, da bist du ja auch wieder beim Zeitaspekt, im Sinn von, also da bin ich auch, lohnt sich das alles, dieses Ringen und Widerstände überwinden, weißt du, jetzt all diese Transformatoren und Changemakers, die da draußen sind, die verkacken so viel Zeit mit irgendwelchen Menschen onboarden, die ja gar nicht wollen, anstatt zu schauen, welche wollen, ja, weil man sich immer, das habe ich immer wieder erlebt, auch in dem ganzen Organisationsentwicklungsding, man will immer die Knacknuss als erstes überzeugen, dass es super ist. Und sieht eigentlich die Menschen, die unterdessen so viel geiles Zeug schon machen und schon so weit sind, weit im Sinn von Bereitschaft signalisieren oder auch einfach haben und handeln, die nicht nähert, sondern die an der Knacknuss rumlutscht. Ja? Die knackt nicht mit Lutschen, ja, ist nicht. Und deswegen, das finde ich schon irgendwie dann eben auch so zeitverlustig irgendwie und schade. Also
ja, und ich habe das halt so, bei manchen Menschen fällt mir das überhaupt nicht schwer zu sprechen oder ich bin, ich fühle mich beflügelt oder das ist vielleicht so ein Flow. Mhm. Und da würde ich mir vorstellen, dass das bis zu meinem Tode eine Aufgabe ist, Menschen zu suchen, mit denen das funktioniert. Das heißt nicht, dass die einer Meinung sein müssen. Nee. Ich meine, du bist ja jetzt auch
dagegen.
Anders. Nein, du bist ja anders. Also wir sind ja in einem Teil wesensfremd.
Ja.
Und ein anderer Teil ist aber ziemlich wesensähnlich. Und dass das etwas ist, was, glaube ich, wenn man jetzt mal den Tod fantasiert, ein gutes Gefühl sein kann, wenn man sich darum bemüht hat und das ein Stück verwirklicht hat. Philipp, wie siehst du das denn? Wir wollen dich hier gerne auch mit. Die anderen können natürlich auch gerne was dazu sagen, noch, wenn noch Bedarf ist, gerne.
Ja, das hat ganz, ganz toll mit mir resoniert im Sinne von Loslassen von schwachen Verbindungen. In dem Sinne, dass ich habe vor kurzem entschieden, dass ich suche immer mehr von hochqualitativen Verbindungen. Mhm. Und diejenigen, die nicht dazu passen, das lasse ich gerne los. Also die sind außerhalb von meinem Circle of Love, oder?
Circle of Love ist auch ein schöner Begriff, ja.
Das ist ja auch so lustig, gell? Mein Bild über Liebe hat sich ja auch total gechanged. so, weil ich war auch halt in diesem ganzen Wettbewerbswahnsinn und ich wollte nie kriegen, ich wollte immer nur spielen, aber durchaus wettbewerberisch. Ja.
Das ist wieder auch mal schön.
Ja, das hat aber nie wer gecheckt. Ja. Ich war immer mit der Sandschaufel da und die anderen hatten dann die Messer ready. Das war halt ein bisschen scheiße. Aber ich wollte keinen Krieg, aber ich wollte halt spielen und reizen und provozieren. Das finde ich ja geil, oder? Okay, aber da hatte die Liebe nicht so Platz irgendwie. Weil da halt auch eben, ja, da ist halt viel aufstrebend, dieses 30, 40, dieses 10-Jahre-Ding, da ist halt viel Ambition und da wollte ich auch viel wissen, was ich heute irgendwie sage, wieso wolltest du das so wahnsinnig wissen alles? Aber ich konnte nicht über Liebe, das war wirklich vor 3 Jahren, weiß ich, ich habe ein Buch angefangen über Experimentierfreude und ich habe ein Kapitel gemacht, Liebe, und da habe ich geschrieben, und alle diese Manager, die dann plötzlich so ein Kapitel Liebe haben im Buch, finde ich nicht spannend. Dort ist meistens aus. Und ich habe das jetzt wieder mal gelesen und gedacht, oh, geil, Arschlochflo. Weil lass doch mal Raum. Ja? Und ich habe glaube ich noch nie so viel Herzchen verteilt und das Wort Liebe geschrieben wie in letzter Zeit, weil ich es echt spüre langsam. Und das, aber ich finde es auch geil, ja, dass es jetzt irgendwie scheinbar eben kultiviert werden darf. Und ja. Das finde ich eben, weil du jetzt vorher noch schnell die Worte, mir fallen jetzt wirklich so die Worte ein, so diesem ganzen Tod und Sterben ist echt Hingabe, dieses Loslassen, also weißt du, völlige Hingabe, völlige Acceptance, völliges Loslassen. Ich glaube, das ist schon eine Dimension, da habe ich auch Sehnsucht, weißt du? Da denke ich mir, boah, wenn ich das schaffe dann, oder? Und das war halt auch noch spannend beim Opa zu sehen, nochmal mit dem Schamteil, oder? Wo er nochmal eingetaucht ist in den Teil seines Lebens, der halt nicht so geil ist. Dass das nicht gegeben ist, dass das dann am Schluss alles so easy daherkommt, aber also als Bild finde ich es unendlich schön, dass du wirklich dich so voll hingibst und halt aus diesem Körper entschwindest, weil das ist ja, also da ist ja viel drin, oder?
Ja, und vor allen Dingen, das, was mich daran so gerade bewegt ist, wenn du das erzählst, die Hingabe entsteht ja durch ein Bewusstsein. Du brauchst dafür auch eine Zeit. Also du brauchst auch eine bestimmte Form von Innehalten. Wie sollen wir, wenn wir durch unser Leben durchrasen und nur reagieren und uns mit Beziehungen abquälen, die uns vielleicht gar nicht gut tun, weil wir denken, sie müssen erhalten werden, weil wir Angst vor Einsamkeit haben vielleicht. Wie sollen wir dann dieses Stück Selbstverwirklichung hinkriegen? Dass man am Schluss, wenn man da liegt, sagen kann, das war jetzt echt so okay, so gut. Und das ist, glaube ich, das, was mir warum mir das, der Carl Gustav Jung, das ist ja Zeitgenosse von Freud, der hat mal so einen fiesen Satz gesagt, der hat gesagt, im Grunde genommen, wenn der Zenit überschritten ist in der Hälfte des Lebens, also so ungefähr da, wo du jetzt bist, Florian, dann bereiten wir uns mehr oder weniger innerlich eigentlich auf das Sterben vor. Das meinte der aber gar nicht depressiv, sondern der meinte damit, dass ein anderes Bewusstsein dafür entsteht, was wichtig ist und was nicht. Der hat zum Beispiel auch an der Stelle gesagt, die Statue ist dann fertig, also sie ist gemeißelt und sie kann nicht mehr so ganz wesentlich verändert werden, aber sie kann in ein völlig neues Licht gerückt werden. Man kann ihr Hinterteil sehen, man kann sie umdrehen, man kann sie von der Seite sehen. Und damit kann ich gut anfangen. Ich glaube, ich werde mich in meinem Wesen jetzt nicht mehr so schrecklich verändern, aber ich kann versuchen, Teile an mir zu entdecken bis zu meinem Tode, die tatsächlich noch so eine Entdeckung sind. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt entdecke, dann könnte ich diesen vielleicht durchaus attraktiven, wilden Teil in mir vielleicht auch sehen. Und wenn du willst, kannst du ja irgendwas anderes erkennen in den Menschen. Ich glaube, deswegen brauchen wir uns auch, um uns da entsprechend zu inspirieren. Wenn wir nur in unserer Blase bleiben und immer weiter so machen, wie wir es bisher gemacht haben, dann wird uns wahrscheinlich nicht so viel Entwicklung daherkommen. Und also ich meine das gar nicht so, es klingt immer so depressiv, wenn ich das sage. Ich klinge immer wie so ein Pastor irgendwie, habe ich den Eindruck. Aber,
schon müssen wir den Titel ändern? Der Pirat und nee, der Pastor.
Arschloch.
Nein, aber. Ja, können wir gerne, weißt du, ich bin ja flexibel.
Nein, ich reagiere jetzt auf deinen.
Ich würde auch gern wirklich, ich fände es auch schön dann oben im Logo, oder? Das Piraten-Ding und dann ein schönes Kreuz. Anstatt dieses Hirn.
Ja, okay. Also mach, wie du meinst. Ich bin ja völlig plastisch.
Nee, bleib mal der Dr. Alles, Psycho. Ich will jetzt nichts Pastorales lernen.
Aber ich bin ja hier jetzt nicht als Experte geladen an sich.
Ah, nee?
Und, nee. Ja, aber ja. Ich finde es schön. Also wenn man so, also anscheinend kommen wir ja über das Thema Tod und Sterben, was ja erstmal relativ schmerzvoll angefangen hat, jetzt in irgendeine andere Phase hier, ne, wenn wir drüber sprechen.
Ins Leben.
Das ist, ja, ins Leben und ins Bewusste. Irgendwie. Und ich glaube, darum geht es auch. Und das kannst du aber nur, wenn du dem auch eine Geschwindigkeit gibst. Mir geht das manchmal zu schnell, wenn ich da so im Leben stehe. Und also als Arzt muss ich ja auch ganz oft schnell reagieren mit dem Tod. Also muss das jetzt ja nicht mehr. Ich bin jetzt kein Notarzt mehr momentan, aber ich muss jetzt nicht mehr innerhalb von Sekunden was tun. Deswegen habe ich auch überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Experimente mit Corona, dass ich nochmal irgendwie einen Schlauch in den Hals schieben muss oder so. Muss ich gar nicht haben. Ja. Kriege ich hin, aber muss ich nicht haben. Und deswegen ist mir so, ich erlebe es jetzt mehr von außen, wenn Menschen zu mir kommen und haben Trauer und so. Und dabei reden sie dann auch ganz häufig über dieses Bewusstsein, die Zeit des Lebens zu nutzen. Das klingt immer so pastoral oder so buddhistisch vielleicht auch irgendwie so.
Carpe diem. Nee, so. Ja, schon. Also ja, das Ding ist ja, wir haben halt alles ausgelutscht. Ja. Es gibt halt so viele Carpe diem Poster, die man sich jetzt übers Bett hängen kann. Und das, du spürst den Scheiß nicht mehr. Das ist das Problem. Wir müssen wieder anfangen, irgendwie das richtig. Zeug zu, das Embodiment finde ich eigentlich auch so ein Wort. Wenn es das nächste Wort ist, das man sich übers Bett hängt, hat das noch ein bisschen Chance, dass man jetzt ein paar Menschen die Zeit nutzen, einfach das zu trainieren auch wieder, dass man sagt, hey, ich spüre nichts. Und es war so krass, jetzt auch die Woche, ja, da war irgendwie so ein Konzept auf dem Tisch, riesig, mit ganz vielen Seiten, wie man das so gern hat. Und ich habe eigentlich nur gefragt, wo spürt ihr noch was? Und am Schluss waren es von 30 Seiten 2 und 3 Aspekte von 50. Und ich glaube, die Frage stellt man halt immer, hey, wo spürst du denn überhaupt noch was? Spürst du noch was? Und deswegen ist mir das auch so ein fettes Anliegen, dass wir sagen, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wichtig. Und wenn du Glück hast, sitzt du nicht einen Narzisstenarsch gegenüber, der das irgendwie gar nicht checkt, aber dann kannst du auch sagen, ich wähle dich nicht, ja, sondern ich gehe halt dorthin, wo ich das irgendwie leben kann, damit man das irgendwie einfach als einen Aspekt auf der Welt wieder nähern und kultivieren können. Dann hat nämlich auch der Narzisstenarsch Platz, aber irgendwie zu viel in die Richtung, da hätte ich gern ein bisschen Gleichstellung für diese Themen und für dieses eben noch wirklich erleben dürfen.
Ist das jetzt, dass, wenn wir es losgelassen haben von Sterben und Tod, dann haben wir ja irgendwie Platz für was Neues, was kann man da so vorstellen, dass was kommen könnte, dass jetzt, wenn wir denken, dass Piraten und Psychoprobleme.
Also nach dem Tod? Also oder wie?
Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du raus wolltest, aber ich glaube, es geht darum, wie gesagt, die Zeit anders zu nutzen und sich anders spürbar zu machen. Erstmal sich selber zu spüren und dann auch mit anderen in Kontakt zu treten. Sonst haben wir ja nichts von dem Leben. Dann wird das ja ein trauriger Tod. Also dann wird's ja wirklich unerfüllt. Und ich glaube, dass wir das, und da stimme ich dem Florian zu, ich glaube, dass wir das nicht hinkriegen, indem wir nur so das alles konzeptualisieren und irgendwie da uns irgendwas Schlaues dabei überlegen, sondern dass wir tatsächlich irgendwie ins Fleisch gehen. Und wenn ich dieses Carpe Diem, wird ja immer vergessen, Delecta Noctem, ne? Also das wird ja nicht ergänzt. Also den Tag leben und nutzen, aber auch die Nacht genießen. Und ich finde dieses Thema Genuss und Freude an den anderen und vielleicht auch mal zu sagen, mit wem will ich feiern und wem nicht und mit wem möchte ich Kontakt haben, mit wem möchte ich rumspinnen, mit wem möchte ich, keine Ahnung, auf Social Media Kontakt haben und mit wem nicht. Ich glaube, das wird für mich wichtig persönlich. Wie seht ihr das denn, ihr beiden?
Ich sehe also, das war cool. Vorher hast du gesagt, man bereitet sich auf das Sterben oder auf den Tod vor, oder? Jetzt so ab 40 quasi. Mhm. Und ich merke, dass quasi dass durch dieses, das volle Leben, ja, ich genau eigentlich das mache. Ich fahre jetzt eigentlich wie eigentlich nochmal, ich will alles merke ich auch, ja, alles, was Leben ist und was Leben bedeutet und was heißt es eigentlich und die Fragen und bla bla, das alles fahrt jetzt einfach so geil ein. Das war vorher nicht so wichtig. Ja, vorher war halt mega viel Experimentieren und Rucksack füllen irgendwie mit tausend Zeug. Aber jetzt geht es wirklich irgendwie darum, eben diese echten Erlebnisse sich zu generieren oder eben das Leben halt eben zu gestalten, weil irgendwann war es das.
Es ist vorbei, genau. Und dein Opa würde ja wahrscheinlich dem auch zustimmen. Also ich glaube, das mit dem Fördern oder mit dem Fördern heißt ja vielleicht nicht nur finanziell. Ich meine, der wird das wahrscheinlich aus Sicherheitsaspekten so gesagt haben. Aber ich finde so eine Vorstellung ganz, ganz wunderbar. Wenn du dir vorstellst, dein Opa wäre jetzt irgendwo, wo er frei wäre von seinen eigenen Sicherheitsbedürfnissen. Und es würde rein um das Leben gehen und um den Genuss am Leben. Dann würden die uns andere Sachen raten. Da bin ich fest von überzeugt. Also wenn man die ganzen Zwänge und Ängste dieser Generation sieht, wie du das auch beschreibst, Krieg und Armut und wirklich, wo kommen die Kohlen her und wo kommt das Essen her, dann sind das ist mein, bei meinen Eltern auch so gewesen. Und man würde ihnen das nehmen, dann würden sie einem, glaube ich, uns oder würden sie uns andere Ratschläge geben. Und sich das auch mal vorzustellen, was wäre das denn, was sie sich für uns wünschen würden, wenn sie von ihren eigenen Ängsten und Hemmnissen befreit wären. Also das ist mir, merke ich gerade so, es geht mir ganz nah, wenn ich selber drüber spreche, weil ich will jetzt nicht sagen, die sind im Himmel, das ist ja wieder eine spirituelle Vorstellung, aber ich glaube schon dran, dass im Grunde genommen Menschen uns ja nur Werte vermitteln können, die ja auch selber in ihren eigenen Sorgen und Lebensvorstellungen gewesen sind. Und wenn wir das jetzt versuchen, nochmal richtig so, du bist ja, du aus dir spricht ja so der pure Lebenswille, du bist ja schon fast aggressiv lebenswillig, wenn man das mal so
hört. Oh ja, muss ich da auf die Couch jetzt bei dir oder
nein,
geht das auch gut, ohne Krankenkasse?
Nein. Ja, das geht auch ohne Krankenkasse und ich mache das alles freiwillig. Aber aber das ist doch toll. Und diesen Lebenswillen und auch die Art und Weise, wie wir das genießen können und was jeder dazu braucht. Mhm. Ich glaube, das ist ein Stück Bewusstsein, das können wir uns eigentlich gar nicht gegenüber oder gegeneinander oft genug spiegeln. Das finde ich eine schöne Sache.
Ja, und da bin ich wieder beim Ernst nehmen und beim Wichtignehmen der anderen. Und ich kann dir sagen, bei dem Wort, wo der Opa gesagt hat, such dir Förderer, wenn ich da reingehe mit what I feel you say, dann ist das, war das eigentlich, der hat so viel widrige Umstände erlebt auch. Mhm. Und ich glaube, es war ein riesen Wohlwollen da drin, dass ich quasi durch die Wahl, wie ich mein Leben gestalte, mit welchen Menschen, mit welchen Umfeldern, mit welchen Parametern oder Ressourcen auch jeglicher Art, dass ich mir das einfach gut gestalte. Ich glaube, das war sein Anliegen. So habe ich es gefühlt.
Das hört man jetzt, wenn du das so sagst. Ich glaube, das würde ich dir, das finde ich völlig stimmig, wenn du das so sagst. Und so würde ich mir das bei meinen, vor allen Dingen bei meiner Oma auch vorstellen. Die wäre auch dann zufrieden, wenn es mir gut geht. Ja. Und wenn ich das Beste draus mache für mich und natürlich für die Menschen, die ich lieb habe. So, ne? Sag mal, wie ist denn das mit der Zeit hier?
Jetzt mal aus hier. Jetzt ist mal aus, Marco. Was machen wir jetzt zum Schluss? Machen wir so ein, was ein Checkout? Macht man ja heute, oder?
Was ist sagen, ein Checkout? Oh Gott. Okay. Du musst mich mit diesen Anglizismen, ich bin da immer, du musst mir da immer helfen.
Also dein Schlusssatz ist, ja, wir sehen uns nächste Woche dann, Herr Pirat. Freue mich drauf.
Ja.
Gute Woche.
Ja.
So, oder ist bei dir?
Ach so.
Aber jetzt machen wir das Neue. So im Sinn von, hey, quasi neu Dings ist es ja, New Workish. Ist es ja, was nimmst du jetzt mit? Ja.
Ja, was nehmen wir mit?
Was nehmen wir mit?
Und was könnte man, wollen wir uns nochmal widersprechen oder also vom Tod? Also,
komm, wir schicken mal, Wille, wenn du auch sagen möchtest, was du jetzt mitnimmst, wär schön zu hören, weil du ja bei uns auf dem Sofa sitzt. Was nimmst du jetzt mit aus dem Gehörten?
Ja, ich nehme mit, dass Lass uns mal nächsten Samstag über Wiedergeburt von menschenwürdigen Leben und Arbeit sprechen.
Ach du.
Ja. Ah, oh ja. Ja,
wie jetzt interessiert, Markus? Nee, Wahnsinn, das ist ein Fass ohne Boden. Minenfeld.
Das ist ein Fass ohne Boden. Also wir können ja, wenn wir jetzt, ja gut, das, aber wir lassen das mal sacken, Wille.
Ja, klar,
also,
aber auch.
Wir nehmen das mal in ein Deep Dive. Wir machen mal
ein Deep Dive. Deep Dive, ja, sehr schön.
Aber das ist, ja.
Ja, jetzt Dr. Genau. Psycho, was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass es eine Entwicklung gibt von der Vorstellung des Sterbens, die sich nicht so gut anfühlt, zu einer Bewusstheit des Lebens hin, wenn wir über Tod sprechen. Und diese Entwicklung fand ich hier sehr schön in der Stunde oder anderthalb, die wir jetzt gesprochen haben. Mhm. Also das ist letztlich eigentlich, fühle ich mich gut mit dem Tod, also nicht mit dem Tod an sich, sondern mit der Frage, wie man sich mit dem Tod auseinandersetzt, weil dadurch ein bewussteres Leben stattfinden kann. Und du hast so eine Energie, das ist nicht meine, aber ich fühle mich dadurch sehr ermutigt, wenn du da so sprichst, weil du hast sowas, du bist für mich wie ein Löwenzahn, der durch eine Betondecke, also weißt du, so eine Pflanze, die sich nicht aufhalten lässt. So.
The Sunflower Bullet.
Ja, das finde ich sehr ermutigend und ich muss bloß von der Geschwindigkeit mitkommen, weil das ist schon, aber das ist eine gute Sache. Das nehme ich mit.
Ja, wunderschön. Ja.
Und du so? Ja, du bist jetzt ja auch noch.
Ja, gut, jetzt. Ich habe einen Fehler gemacht, dass ich quasi, ich hätte zuerst drankommen sollen, dann hättest du schön jetzt, Ja gut, setzen wir mal die Segel hier. Ja du, ich merke, dass mich jetzt echt, wieder, also die Vielfalt von dieser, also wie man das betrachten kann, finde ich, da habe ich wirklich Respekt davor, nach wie vor und auch ein bisschen mehr und merke aber auch wieder, dass ich eigentlich bestärkt bin, dass man eben über die Gespräche eigentlich erst zum Thema und eben zu der Echtheit, die wir uns, glaube ich, wünschen, finden.
Ja.
Und deswegen ist es so geil mit dir jetzt auch irgendwie diese Gespräche zu führen und so wie du sagst, irgendwie, dass du bei dir diesen Piraten entdeckst, entdecke ich eben so diesen tiefen psychologischen Teil, den ich mal ein bisschen ausleben darf mit dir, weil ich einfach viel lerne von dir, ja, also wie du das jetzt halt aus deiner Erfahrung sehen kannst und ich meine, wenn du mir dann sagst, ja, ich habe schon viele Menschen halt wirklich sterben gesehen, denke ich mir, okay, und schwing halt da mal mit und da bin ich dann auch wieder beim Embodiment, weil mich das halt auch, diese Energien auch so interessieren, da reise ich dann halt mit und nehme wieder mega viel rein in den Rucksack, wo ich sagen kann, okay, aha, ich war nicht dabei, aber I can feel you, ja, und ich glaube, das ist wichtig, also ich glaube, das ist ein Anliegen, dass ich das bei mir schärfe und hey, danke für das Geschenk. Danke, Wille, dass du da noch dich hergesetzt hast. War schön.
Ja, danke.
Ich habe immer das Gefühl, ich rede wirklich mit einem Weihnachtsmann. Dann bis wieder. Wir machen das wieder in...
Wissen wir noch nicht genau. Ne? Aber, genau. Also wir sind jetzt nicht so... Also der Pirat hat schon gesagt, er ist nicht so der Rhythmiker. Ne?
Nee, impulsiv.
Aber wir kommen wieder. Und wir sind unaufhaltsam, wie ein Löwenzahn durch eine Betondecke. Und ja, dann verabschieden wir uns mal, wa? Von den Herrschaften hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Wille. Habt einen guten Abend und ja, viel Spaß auf Clubhouse. Und wenn ihr mögt, guckt doch mal, welches Gefühl ihr mit aus dem Raum nehmt, wenn ihr jetzt in die anderen Räume geht. Und ich mache das immer, ich finde das ganz cool, da mal drauf zu achten. Müsst ihr ja nicht machen, ist nur so ein, ich finde es spannend.
Wer Feedback geben will, wir freuen uns, ich lebe von Feedback. Ich habe ja jetzt auch gesagt, dass ich süchtig bin, ich habe zugegeben, ich bin süchtig, ja, vielleicht muss ich da auch mal zu dir auf die Couch dann. Aber hey, Feedback ist geil und wir geben auch gern Feedback zurück, dann zu dem, was ihr noch reingebt. Von dem her, ich bin einfach gern im Austausch.
Merci. Tschüss zusammen.
Ciao. Ja, tschüss, danke. Wille. Schönen Abend. Ne?
Schönen Abend euch.